Diese Predigt war eine schwere Geburt. Eine langwierige Geschichte ist jede Predigt. Es wurde mal jemand gefragt, wie lange er für diese Predigt gebraucht hat. Hat er gesagt, 40 Jahre. So ist es mit jeder Predigt. Und deshalb meine ich in diesem Fall, es war eine schwere Geburt. Weil das langwierig ist, was hier heute vorkommt, und weil es auch schwer gewesen ist, öfter. Wir werden es gleich, vermutlich werdet ihr es auch gleich merken. Wir haben vor 4,5 Jahren hier in unserem Haus gemeinsam mit der Freien Evangelischen Christusgemeinde die Veranstaltungsreihe Pro Christ angeboten. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran noch erinnern. Ich jedenfalls sehr gut. Es war eine richtig gute Zeit hier, finde ich. Allerdings, und das habe ich auch in einer Predigt danach mal deutlich gemacht, war ich auch schwer enttäuscht. Weil wir niemanden etwas von Jesus sagen konnten während dieser Veranstaltungsreihe, der nicht bisher in beiden Gemeinden schon sowieso irgendwie Gast war. Darüber war ich persönlich enttäuscht. Und es sprach mich einige Zeit später jemand an und hat mir gesagt, das darf man als Pastor der Gemeinde nicht äußern. Ihr dürft euch eure Meinung gerne bilden darüber, ob man das darf oder nicht. Ich habe es gemacht. Ich habe allerdings auch gemerkt, dann im Nachdenken, also ich habe über diese Anfrage oder diese Anmerkung auch schon jetzt seitdem immer wieder nachgedacht. Und es fiel mir dann auf beim Nachdenken darüber, dass die Enttäuschung, von der ich sprach, sich gar nicht nur auf diese Veranstaltungsreihe bezog, sondern auch auf viele unserer Bemühungen, die wir sonst schon so in die Wege geleitet haben. Schon nur in den 12 Jahren, seit meine Familie und ich hier sind und einige von euch schon seit zig Jahren. Was haben wir nicht alles probiert? In der Kinder- und Jugendarbeit, mit unseren offenen Gottesdiensten. Wir haben zum Beispiel da auch unsere Männergruppe, den Herrenabend. Da fahren sogar welche mit zum Segeltörn, eine Woche lang, jeden Tag eine Andacht. Und das Ergebnis? Kaum jemand glaubt bis heute an Jesus. In unserer ganzen Gemeinschaft sind im Laufe der Jahre ganz, ganz wenige dazugekommen. Die Bemühungen scheinen im keinen Verhältnis zum Erfolg zu stehen. Diese Dinge bewegten mich bewusst und unbewusst, als ich im Herbst des Jahres, in dem wir Pro Christ hatten, 2018 nämlich, in den jährlichen Urlaub für ein paar Tage mit meinen Freunden fuhr. Dort gehen wir dann immer in einen Gottesdienst. Ich habe mir das ja so angewöhnt in meinem Leben, gerade wenn es mir mit Gott schwerfällt, suche ich gerade das Gespräch mit ihm und gehe in den Gottesdienst. Erst recht dann. Und dort gestaltet meistens ein Lektorenehepaar, die haben auch keinen Pastor vor Ort, meistens gestaltet ein Lektorenehepaar dort den Gottesdienst. Waren jetzt gerade wieder da vor ein paar Wochen, einfach genial, wie die das machen. Die lesen dann eine Predigt vor, es ist einfach großartig immer wieder. Und die waren bisher, immer wenn wir da waren, waren die auch ausgerechnet dran. Also wie gesagt, die sind ja auch oft dran, aber es passt auch immer irgendwie. Wir haben ihn schon beim Einkaufen vorgetroffen, den Mann. Dieser Sonntag im Jahr 2018 wird mir allerdings vermutlich immer in Erinnerung bleiben, als ich da so enttäuscht saß. Ich sitze in der Bank und es wird der Text vorgelesen, der in der Ordnung für die Predigt vorgesehen war. Ich habe hier noch nie darüber gepredigt, da letztes Mal zum Beispiel, als er dran war, im Urlaub war. Und als dieser Text verlesen wurde, war ich so von Gott getroffen, dass ich von der Predigt überhaupt nichts mehr mitgekriegt habe. Ich kann diesen Text seitdem nahezu auswendig. Ich habe ihn einmal gehört, ich habe ihn seitdem zwar jetzt schon viel oft gelesen, aber ich hätte den Text noch Wochen später auswendig zitieren können, weil er mich so getroffen hat. Den lesen wir jetzt einmal. Vielleicht merkt ihr beim Lesen schon, was da so bewegend dran ist. Vielleicht erst, wenn ich versuche, das ein bisschen auszuführen. Aus dem Jesaja-Buch Kapitel 49, die ersten 6 Verse. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Eine kleine theologische Vorbemerkung, die ist gar nicht klein, die ist äußerst bedeutend, aber wir werden das im Weiteren immer wieder behandeln. Deswegen sage ich es vorweg. In der Theologie ist das ein großes Thema, wer hier überhaupt spricht. Ist das der Prophet? Oder ist das das Volk Israel, das sogar namentlich erwähnt wird? Das gehört zu einer Reihe von 4 Texten, die im Buch des Propheten Jesaja auftauchen, in denen das Wort Knecht vorkommt. Deshalb nennt man das die sogenannten Gottesknechtslieder. Also von einem Knecht Gottes ist da die Rede. Und er wird in 4 unterschiedlichen Texten, einer davon zum Beispiel ist Jesaja 53, wo davon die Rede ist, dass dieser Knecht Gottes unsere Schuld und unsere Schmerzen und unsere Krankheit auf sich nimmt und sie trägt. Ganz berühmter Text. Schon daran wird deutlich, ganz offensichtlich handelt es sich bei diesen Texten um Worte, die auf jeden Fall von dem Messias, vom Retter der Welt, sprechen. Und für unser Denken kann das jetzt ja gar nicht alles sein. Deswegen versuche ich das kurz zu sortieren. Wer da weitere Fragen hat, kann mich gerne ansprechen. Prophetische Texte, also Dinge, wo etwas vorhergesagt wird, haben in der Bibel immer normalerweise eine Erfüllung in der Zeit, in der sie gesprochen werden oder kurz danach. So gesehen könnte es auch der Prophet sein. Und sie weisen letztlich immer alle auf Jesus Christus hin. Das wäre in diesem Fall der Messias, der Retter der Welt. Das klingt jetzt so belanglos, wir werden es gleich noch vertiefen, sodass es uns hoffentlich auch persönlich erreicht. Und dann geht es aber auch darum, aus dem Volk Israel hat Gott seinen Messias kommen lassen. Auch wenn es in Deutschland vor 80 Jahren den ganzen Staat gestört hat, aber so ist es, das Heil kommt von den Juden in dem Fall. Ja, der Messias kommt aus dem Volk Israel. Insofern ist auch die Bedeutung mit dem Volk Israel nicht nur kurzfristig dort sehr sinnvoll, beziehungsweise auch gemeint, sondern es hat auch den Blick sogar auf den Retter der Welt, der aus diesem Volk kommt. Denn manche Sätze, wissen wir, die klingen ja so, als ob sie gar nicht von einem Menschen, den wir so kennen, irgendwie sein könnten und auch nicht von einem Volk. Klappt das eigentlich mit dem Mikro, Jens, wenn ich weggehe? Bin ich über dem Mikro jetzt?
Ja,
du hast es auch nicht an. Doch. Schon immer? Also seit vor der Predigt? Jetzt geht's? Okay. Ja, passt zum Text. Manchmal kommt das nicht durch, was man sagen will. Passt hervorragend zum Text. Also, und wenn man dann von Jesus Christus ausgeht, der hat ja auch seine Freunde, seine Schüler gehabt, die hat er letztlich dann beauftragt, geht hin in alle Welt, das wird uns noch begegnen. Und somit gilt es dann für das Volk Gottes auch heute. Und ich schließe mich der Auffassung an, die theologisch diskutiert wird, dass es sich vermutlich um alle Bedeutungen handelt. Ja, also irgendwann kurzfristig, dann letztlich Jesus Christus und die Gemeinde Gottes auch heute. Das ist deshalb so wichtig, damit deutlich wird, warum ist das eigentlich in der Textordnung unserer Kirche vorgesehen? Wenn das sich jetzt um irgendeinen, der mal irgendwann gelebt hat, handeln würde, dann wäre das für uns ja gar nicht so bedeutend. Aber es handelt sich in diesem Text auch um uns, und zwar nicht nur um den Pastor oder Prediger, wie er bei uns heißt. Auch wenn das mich natürlich besonders bewegt hat. Aber es handelt sich um uns. Was über die Beauftragung und den Erfolg des Auftrags hier gesagt wird, ist für uns äußerst aktuell. Gerade im Blick auf die Frage, was wird eigentlich aus unserer Gemeinschaft im kommenden Sommer, wenn hier erstmal kein Prediger mehr ist. Es mag auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich klingen, was ich der Predigt vor einen Titel gegeben habe. Aber es ist wirklich nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Ich glaube, dass es auf den zweiten Blick durchaus Sinn ergibt. Mission mit Erfolg. Mission mit Erfolg. In drei Abschnitte habe ich den Text mal eingeteilt, damit wir buchstabieren können, was der Erfolg der Mission, in der die Gemeinde Gottes lebt, ist. Erstens, von Gott beauftragt. Zweitens, von Gott herausgefordert. Und drittens, von Gott gebraucht. Huch, habe ich erstmal, okay. Also, erstens, von Gott beauftragt. Hier spricht jemand sehr persönlich. Mir wurde ja gesagt, das darf man gar nicht als Verkündiger. Hier macht es einer einfach. Und zwar erstmal davon, dass er von Gott beauftragt ist. Und zwar nicht erst, seit er diesen Auftrag gehört hat. Auch nicht erst seit seiner Geburt. Sondern schon bevor er in diese Welt getreten ist, war er beauftragt. Übrigens finden wir in der Bibel manchen, der das von sich behauptet. Ein anderer Prophet mit Namen Jeremia hat das so gesagt. Der Missionar Paulus hat es so ausgedrückt. Ich schließe daraus, dass das häufiger gilt, als wir denken. Dass wir von Gott schon bevor es uns gibt, auch für eine Aufgabe vorgesehen sind in dieser Welt. Eine sogenannte, wie ich das mal ausdrücken will, Lebensberufung. Ich glaube, dass niemand von uns zufällig in dieser Welt ist. Kein Mensch. Haben wir gerade letzten Sonntag nochmal drüber gesprochen. Mit Einzelnen. Ich glaube auch, dass niemand von uns zufällig mit Möglichkeiten und Fähigkeiten ausgestattet ist, die er hat. Oder sie. Ja, die Abkehr des Menschen von Gott, unser Misstrauen gegen Gott, das die Bibel Sünde nennt, hat einiges verbogen und fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt an uns. Das mag richtig sein. Wir gebrauchen die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Gaben, oft nicht so, wie sie gedacht sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht für etwas gedacht sind. Unser Gott bekommt das in seiner unfassbaren Liebe und Weisheit hin, uns für sich zu gewinnen und im Vertrauen auf ihn die Gaben zum Vorschein kommen zu lassen und zum Einsatz kommen zu lassen. Und deshalb glaube ich, dass Gott auch mit jedem von uns bestimmte Dinge in dieser Welt vorhat. Es mag sein, dass uns das nicht klar ist und dass uns das vielleicht gar nicht, mitunter gar nicht klar wird und gar nicht immer klar sein muss. Andererseits kann man sich mit dieser Frage ruhig mal auseinandersetzen und Gott nach dem Lebensauftrag fragen. Ich habe das schon oft getan, und meine, er ist mir einigermaßen klar, dabei ist mir aber nicht jeder Schritt dazu klar. Und nicht jeder Zeitraum, in dem ich lebe, ist mir klar, wie der dazugehört. Aber man darf da gern mal mit unserem Gott drüber sprechen. Dafür eignet sich der Sonntag zum Beispiel hervorragend. Wer irgendwie Unterstützung dabei möchte, kann mich gerne ansprechen. Hier ist nun die Rede davon, dass die Möglichkeiten, die eingesetzt werden können, sich besonders auf den Mund beziehen. Offensichtlich geht es darum, dass Gott spricht, und zwar durch diesen Boten. Wir lesen auch im Neuen Testament, dass das Wort Gottes, also das, was Gott sagt, wie ein Schwert ist. Ein scharfes übrigens. Das dringt nämlich bis ins Herz des Menschen hinein und trennt dort feinsäuberlich unsere Motivationen, unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte, unseren Willen und so weiter und trifft dort hinein. Ähnlicher Ausdruck mit dem spitzen Pfeil, der trifft auch, vielleicht völlig unvorbereitet, ohne dass man ihn kommen sieht, und dringt tief ein. Gott spricht durch seinen Boten. Und was der Bote sagt, das ist von Gott. Aber es ist gar nicht so offensichtlich. Hier ist ja die Rede davon, dass das Schwert, wenn man es ziehen will, offensichtlich noch bedeckt ist. Das heißt doch, ist es gar nicht aus der Scheide gekommen. Die Hand ist noch drüber. Und der Pfeil ist noch im Köcher hinten. Den müsste man erst ziehen, anlegen und abschießen. Gott scheint noch zu warten. Wenn man daran denkt, dass das 600 Jahre etwa geschrieben ist, bevor Jesus Christus in diese Welt kam, ahnt man vielleicht gerade den Bezug auf diesen Retter der Welt, auf den Messias, der noch so gar nicht da ist, wie man es denkt, aber schon ständig angekündigt wird. Eigentlich ist alles, was Jesus tun wird und sagen wird, ist eigentlich alles schon im Alten Testament drin. Aber noch merkt es keiner, denn er ist noch nicht da. Und so hat offensichtlich auch dieser Mann, von der jetzt redet, der Prophet, ich vermute auch Jesaja selber, der das aufschreibt, gemerkt, dass noch gar nicht hervortritt, wozu er eigentlich da ist. Jesaja hat zig Jahre gepredigt und kaum jemand hat gehört. Das haben die meisten Propheten im Volk Israel übrigens so erlebt. Hinterher wurden sie immer in großen Ehren gehalten. Ja, es gab ja so viele Leute, die im Gottes Namen etwas gesagt und getan haben. Das ist so großartig. Nur wenn sie mir was gesagt haben, habe ich es nicht angenommen. Mir hatten die gerade nichts zu sagen. Hinterher sind sie immer ganz großartig gewesen. Aber wenn ich gemeint war, kann ich mich wegducken. Was Gott sagt und was Gott tut, ist gar nicht so offensichtlich. Und nun muss man auch noch sehen, das Volk Israel in der Zeit, als die Worte aufgeschrieben wurden, dem stand bevor, dass es in die Gefangenschaft geführt wird vom Volk der Babylonier. Dann waren die sogar weg aus ihrem Land. Kein Tempel mehr, kein Gottesdienst mehr, keine Gemeinschaft mit Gott mehr. Die sahen sich als völlig gescheitert an. Und in dem Abschnitt, in dem dieser Text vorkommt im Buch Jesaja, kommen jetzt lauter Worte auch des Trostes, während vorher lauter Worte der Anklage kommen. Denn in diese Lage hat sich das Volk Israel durch sein Misstrauen gegen Gott selbst gebracht. Nichts von irgendeiner Herrlichkeit in einem Auftrag Gottes ist da zu sehen. Gott wollte sich immer durch dieses Volk in der Welt mitteilen. Das ist das Besondere an diesem Volk, dass Gott sich nicht nur in diesem Volk, also dass Gott in diesem Volk lebt, aber dass er sich auch mitteilt der Welt durch dieses Volk. Deshalb will es auch bis zum Ende der Zeiten bekämpft werden. Sagte uns mal ein Professor für Archäologie aus Neumünster, es wird im Land Israel nie Ruhe geben. Jerusalem wird nie ein Ort des Friedens sein können. Es geht gar nicht. Streiten sich der Islam und die Juden mindestens schon mal, streiten sich immer um diesen Ort und es wird keine Ruhe geben können. Also nichts von der Herrlichkeit Gottes, die er mitteilen will, zu sehen. Aber Gott will seinen Glanz deutlich machen. Das wird gesagt. Und das hat er durch Jesus Christus auch getan. Aber auch bei Jesus war es vielen nicht offensichtlich. Aber seine Freunde haben das so aufgeschrieben, wir sahen seine Herrlichkeit. Im Johannesevangelium. Tja, nur haben wir Menschen ihn umgebracht. ihn aus seiner eigenen Welt herausgeschmissen, in die er gekommen ist. Er ist gestorben und hat gerade diesen Tod auf sich genommen, damit Gottes Glanz in unser Leben hineinfindet. Das wäre nämlich sonst gar nicht möglich. Er hat die Schuld aller Menschen an sich ausgehalten und aus der Welt geschafft. An Jesus wurde Gottes Liebe für uns erkennbar, für uns Menschen wahrnehmbar. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und nach seiner Auferstehung hat Jesus dann seine Jünger, seine Freunde, die ihm glauben, seine Gemeinde bis heute dazu beauftragt, geht hin in alle Welt und verkündigt die Rettungsbotschaft allen Menschen. Jesus ist gar nicht weg. Seit er in den Himmel aufgefahren ist, ist er unsichtbar bei uns, aber schon gar nicht ist er am Ende. Er wirkt weiter durch Menschen, die sich in diesen Auftrag auch heute mit hineinnehmen lassen. Er wirkt durch uns als Gemeinde. Jeder hat da eine andere Aufgabe in diesem großen Auftrag, aber wir alle sind daran beteiligt. So ist es jedenfalls gedacht. Du persönlich bist daran beteiligt. Du magst ja sagen, ja, ich beteilige mich ja gar nicht daran. Jo, das Problem liegt nicht daran, dass du nicht beauftragt wärst. Wo liegt es denn, wenn du noch nicht beteiligt bist? Das ist unsere Lebensberufung. Gott will seine Liebe in Wort und Tat verbreiten. Und du darfst mitmachen. Dieser Auftrag gilt der Gemeinde im Ganzen und deshalb auch jedem von uns persönlich. Durch Jesus Christus schafft Gott uns neu und macht uns bereit, seine Liebe zu empfangen und an andere weiterzugeben. Sie in Wort und Tat zum Ausdruck zu bringen, wo es die Gelegenheit gibt. Und genau da entsteht immer wieder, wie zu Anfang beschrieben, auch Frust. Das wird als zweites auch aufgenommen. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz für nothing. Frust kommt vom lateinischen frustra, vergeblich. Also es bringt nichts, kein Erfolg, kommt nichts bei raus. Was ist das für ein Gefühl? Und das vermute ich mal, das haben wir alle schon kennengelernt. Wenn man sich abrackert, wenn man sich reinhängt, wenn man investiert und dann zieht man irgendwann Bilanz und fragt sich, Mensch, was ist denn jetzt dabei herausgekommen? Und stellt fest, nichts. Nichts. Nicht ein bisschen, es war vergeblich. Kein Ergebnis, das wir erzielen wollten. Ohne Erfolg in unseren Augen. Das gibt es beruflich, das gibt es in Ehen, in Freundschaften. Man investiert und investiert und investiert und es scheint nichts rauszukommen, es scheint nichts zurückzukommen. Das gibt es vielleicht auch im Blick auf die Kinder. Das hat man nicht alles probiert. Und was ist nun draus geworden? Und das kann man auch erleben, wenn man Gottes Liebe in Wort und Tat verbreiten will. Es kann so wirken, als ob nichts fruchtet. Alles für die Katz. Lohnt es sich dann überhaupt, sich für das einzusetzen, was Gott will? Es will ja doch keiner hören. Es will ja doch keiner annehmen. Was hätte wohl Jesus dazu gesagt, wenn man ihn damals gefragt hätte vor 2000 Jahren, als er über diese Erde ging? Auf den ersten Blick würde man sagen, naja, Jesus, der. Ja, es gab einen Moment, in dem es besonders deutlich wurde, da blieben gerade noch 12 Leute bei ihm, von denen einer ihn nachher verraten hat. Und der Rest ging weg, als Jesus gepredigt hat und sagte, so einen Schwachsinn kann man sich ja nicht anhören. Das war der Erfolg. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, sind gerade mal 120 Leute nachher übrig in Jerusalem zunächst. Dabei haben ihn Tausende gehört, Zehntausende haben ihn gehört. Bis heute wollen Menschen Gottes Wort nicht hören. Gerade auch in unserer Gegend scheint das schwer zu sein, bei Menschen Interesse für Jesus zu wecken. Dann kommen vielleicht sogar welche eine Zeit lang und bleiben wieder weg. Und man kriegt nicht mit, ob glaubensmäßig etwas entstanden ist. Sie müssen ja nicht zu uns kommen. Das würden wir auch alle sagen. Ja, solange Menschen hier von Jesus hören, und es geht irgendwie weiter. Aber wir kriegen davon nichts mit. Und wenn man das seit zig Jahren schon macht, da kann man auch mutlos werden. Kannst aufgeben, flüstert uns eine Stimme ins Ohr. Das bringt alles nichts. Der Wortlaut hier lässt erkennen, wie tief das geht. Ja, ich arbeitete vergeblich. Ich arbeitete. Das war nicht so nach dem Motto, naja, wenn es mal irgendwo eine Gelegenheit gab, habe ich die versucht und wurde halt nichts. Sondern da hat einer gearbeitet. Und es kommt nichts dabei heraus. Ich verzehrte, der nächste Ausdruck geht ja noch tiefer. Ich verzehrte meine Kraft. Ich bin dabei alle geworden, ausgelaugt. Ich habe die Kraft eingesetzt, jetzt ist sie nicht mehr da. Aber man fragt sich, wo ist sie denn dann jetzt hingegangen? Denn es kommt nichts dabei heraus. Das Ergebnis liest sich so ernüchternd. Der Erfolg ist ausgeblieben. Wie bitter kann das sein, allgemein im Leben? Wenn man etwas erfolglos tut. Und wie bitter kann das sein, wenn man den Eindruck hat, Gott will, dass ich das mache. Und dann bleibt es erfolglos. Ist Gott überhaupt da? Lebt Jesus überhaupt, wie es behauptet wird? Und wenn, sollte man sich dann überhaupt dafür einsetzen, was er in dieser Welt will, wenn es sowieso nichts bringt? Und wie stehen wir als Boten Gottes auch da? Ich sag mal, man macht sich ja auch lächerlich. Hinter unserer Botschaft von Gott und seinem Reich scheint ja gar nichts zu stecken. Man hält uns für blöd und scheint damit auch noch Recht zu bekommen. Der, um den es hier zutiefst geht, hat die Erfahrung auch längst gemacht. Er wurde zu Unrecht verspottet, gequält und dann hingerichtet. In einem abgekaterten Prozess wurde er verurteilt und zu Unrecht ermordet. Und das als derjenige, der nur, nee, genauer gesagt, nicht mal hätte mit dem Finger schnipsen müssen, um alle zu vernichten, die ihm das antun. Von dem wird das gesagt. Aber er hat unseren Tod auf sich genommen, weil wir Menschen nur so gerettet werden konnten. Gottes Weg ist der Weg der Liebe. Der Weg, der Raum gibt. Der Weg, der sich hingibt, auch wenn niemand merkt, was er da tut. Bis heute lässt Jesus sich das gefallen, dass Menschen in aller Welt behaupten, er sei gar nicht Gottes Sohn und er sei gar nicht Gott selbst und er sei gar nicht der Retter, er sei nur ein schlauer Lehrer oder wenn, dann vielleicht auch nur noch ein Waschlappen, der sich nicht wehren konnte. Wo Gott durch Menschen spricht, hat nicht nur Glaube Platz, wie es angemessen wäre, sondern auch Abwehr und Gleichgültigkeit. Aber Gott hat es sich so ausgesucht, unseren Willen nicht zu übergehen. Nicht an uns vorbei oder über unseren Kopf hinweg irgendwas mit Glauben zu machen, sondern durch uns hindurch. Sein Wort zielt auf unser Denken, auf unser Willen, auf unsere Sehnsucht, auf unser Wollen, auf unser Fühlen, auf unser Reden und auf unser Handeln. Wir haben ja oft die Geduld, nicht seinen Weg mitzugehen. Ich sag mal, ich verliere ja sogar bei mir schon die Geduld. Aber Gott geht seinen guten Weg mit jedem Menschen. Und das ist jetzt das Spannende in diesem Text. Da kommt das schon durch. Es ist gar nicht nur die vergebliche Arbeit und die verzehrte Kraft, sondern mein Recht ist bei dem Herrn. Da merkt einer, du musst dich vor Menschen gar nicht rechtfertigen. Die finden zwar alle, dass du Schwachsinn machst, aber du musst dich gar nicht rechtfertigen. Gott setzt dich ins Recht. Bei ihm ticken die Dinge richtig. Und es muss sich auch nicht lohnen für dich. Dein Lohn ist bei Gott. Der weiß, was du tust. Und er weiß, was du brauchst. Und Lohn könnte man aus dem Hebräischen sogar auch mit Wirkung übersetzen, also die Effizienz. Das heißt, dass etwas dabei rauskommt, das steht bei Gott und nicht bei dir. Da blitzt das mitten in einem Vers schon durch. Es lohnt sich doch. Ich hänge nicht vom Erfolg ab, nicht davon, wie die Menschen auf mein Handeln und Reden reagieren, sondern allein von Gott. Das ist für mich ja ein bisschen das Oberthema geworden der letzten Wochen. Gott ist allein zuständig. Immer ist er die Adresse, an der unser Leben hängt und auf das es auch zuläuft. Und bei der wir das erfahren, was wir brauchen. Wir kriegen es eben nicht vom Rest der Welt. Und wir müssen auch die Ergebnisse unseres Wirkens nicht in der Hand haben, geschweige denn, dass wir sie sehen können müssten, damit sie wirklich sind. Gott hat alles im Blick und hat alles im Griff. Und mit diesem Trost können wir weitermachen. Und dieser Trost ist mir persönlich bei besagtem Gottesdienst voll entgegengekommen. Seitdem lese ich diesen Text immer wieder. Gott schenkt und macht, was menschliche Wahrnehmungsorgane oft nicht einfangen können. Und diese Ermutigung kommt in unserem Text dann als drittes noch deutlicher zum Tragen. Jetzt wird der Auftrag nochmal bestätigt und sogar erweitert. Wobei schon am Anfang des Textes, ihr fernen Inseln und so, war davon die Rede, da hat einer mit welchen gesprochen, die gar nicht da sind, sondern die weit weg sind. Das ist oft bei den Propheten so, da werden Menschen angesprochen, die das erst viel später lesen werden. Aber diese fernen Inseln ist tatsächlich die Bezeichnung dafür, dass in aller Welt, an den entlegensten Orten, auch Menschen das hören sollen. Gott will alle bei sich haben. Gott sendet seinen Boten los mit einer Mission. In Filmen wird ja oft heute so das Mission Statement formuliert. Ja, wir schreiben mal auf, wofür wir eigentlich stehen, was wir eigentlich wollen. Ja, Gott hat auch ein Missionsstatement, einen Missionsstandpunkt. Die ganze Welt retten. Und das wird jetzt deutlich, dass dieser Knecht Gottes dazu da ist. Und Jesus hat gesagt, deshalb, ihr Lieben, mir ist gegeben alle Macht. Genau deshalb geht hin in alle Welt. Erst dann kommt das zum Tragen, 600 Jahre später, wird das nochmal so ausgesprochen, dass nicht nur einer beauftragt ist, sondern alle, die dem, um den es hier geht, glauben, nämlich viele. Was ist deine Mission, könnte man hier fragen. Jesus ist das Licht für die ganze Welt. Und der hat nun bezeichnenderweise gesagt, an die gerichtet, die ihm glauben, ihr seid das Licht der Welt. Darf er doch gar nicht sagen, ist er doch selber. Doch, Jesus will durch uns leuchten. Das heißt nicht, dass wir selber leuchten, sondern wir dürfen seinen Glanz widerspiegeln. Wenn wir also in unserer Gemeinschaft hier oder du persönlich von Jesus reden und den Menschen, die er liebt, seine Liebe mitteilen, dann geht es gar nicht um Lebenskosmetik nur. So nach dem Motto, Mensch, du bist schon ganz toll, jetzt brauchst du nur noch Jesus, dann hast du das Sahnehäubchen auf der Torte. Es geht hier um Rettung. Es geht um das Heil. Und das ist Jesus. Und das ist wichtig, dass uns das vor Augen steht. Die Menschen um uns her sind davon abhängig, dass sie von Jesus erfahren. Wer soll denn das sonst machen, wenn nicht die, die ihn kennen? Da kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, irgendeiner wird es schon machen. Jesus will alle retten. Und wir machen daran nicht mit, das wird auch deutlich, weil wir uns durch unsere Arbeit einen Wert verschaffen müssen, also durch das Mitmachen. Viele verstehen ja auch ihren Beruf so. Ich muss mir einen Wert verschaffen. Wenn ich nichts Ordentliches beruflich mache, bin ich auch nichts wert. Ich fürchte, es gibt wenige Auffassungen, unter die die Menschheit seit ihrer Loslösung von Gott so schwer leidet als dieser Irrtum. Wenn wir etwas machen, um uns damit Wert verschaffen zu müssen, dann stehen und fallen wir mit dieser Tätigkeit und wir stehen und fallen mit dem Erfolg dieser Tätigkeit. Und sobald wir es nicht mehr machen oder nicht mehr können, sind wir nichts mehr wert. Wir waren zwar vorher auch nicht dadurch etwas wert, aber wir haben gedacht, wir wären es. Deswegen können so manche Leiter und Gründer irgendwelcher großartigen Gruppen, Dinge, Organisationen, wie auch immer, die Finger nicht aus ihrer Arbeit lassen, selbst wenn sie schon als Greise eigentlich gar nicht mehr mitmachen können. Aber die stehen oft der Nachfolge im Weg und es können Firmen sein oder was weiß ich, weil man persönlich da dran hängt. Und deshalb kann Kritik auch gar nicht so gehört werden, dass wir alle versuchen, es möglichst gut zu machen. Und wie schön, dass wir uns gegenseitig dabei helfen können, auch indem wir uns mitteilen, was nicht gut ist. Nein, sondern wir stehen und fallen damit. Und wer mich kritisiert, ist deshalb einer, der mir meinen Wert nimmt. So tickt unsere Gesellschaft, je länger, je mehr. Und ich halte es für einen großen Irrtum. Und bei Gott ist es völlig anders. Du machst nicht mit, weil du wertvoll werden musst, sondern weil du für Gott so unfassbar viel wert bist, darfst du mitmachen. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Ich beteilige dich. Ja, ich könnte das alles alleine machen, würde Jesus uns sofort sagen. Ich würde ihm ja auch sagen, ja, Jesus, und du könntest es ohne mich viel besser. Und Jesus sagt, Pustekuchen, das sind wieder deine Ideen. Wenn ich mir aussuche, es mit dir zu machen, dann geht es nur mit dir. Lass dich doch reinnehmen. Letztlich, ihr Lieben, suchen wir ja, ich sage das ja immer wieder, suchen wir doch nicht Anerkennung für unsere Leistung, sondern Anerkennung für unsere Person, so wie wir sind. Und das nennen wir Liebe. Und die gibt's bei Gott. Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Aus dem kommt mir die Kraft. Deshalb kann ich auch wieder aufstehen, wenn ich den Mut verloren habe. Die Jünger von Jesus waren ja auch mal ganz enttäuscht, dass sie nichts gefangen hatten. Und dann kommt Jesus und fragt sie auch noch, es war nach seiner Auferstehung, na, habt ihr nichts gefangen? Und die müssen den Offenbarungseid leisten. Nee, alles umsonst gewesen. Und dann sagt er, na gut, dann macht's nochmal so und macht's nochmal da. Und man könnte denken, ja, haben wir gerade probiert. Aber weil er es sagt, werfen sie die Netze, ihre Fischernetze aus und dann sind die so voll, dass sie fast reißen. Mission mit Erfolg. Nur nicht mit unserem Sichtbaren. Und jetzt möchte ich kurz nochmal zwei Dinge erzählen, die mich bewegt haben. Manche kennen die auch. Als wir hier nach Ratzeburg kamen, von denen ich jetzt erst in der Vorbereitung der Predigt gemerkt habe, die waren ja gar nicht nur für mich. Wir waren vor 12 Jahren ja noch sind wir aus Barmstedt gekommen und ich habe mich, als dann der Wechsel anstand, gefragt, Mensch, ich möchte mitmachen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Und diese Gemeinschaft müht sich nun seit vielen Jahren darum, seit zig Jahren, und ist ja immer noch so klein. Wie soll ich denn davon ausgehen, dass mit mir jetzt was anders wird? Und das hatte ich Gott so im Gebet gesagt. Und plötzlich, ich wollte eigentlich nur schnell beten, um dann Bibel zu lesen, plötzlich fängt er an, mit mir zu reden. Und ich habe ein Bild vor Augen. Ich stehe hier über dem Haus. Ich habe das schon mal erzählt. Ich stehe über dem Haus. Diese Perspektive habe ich ja noch nie gehabt. Ich war noch in keinem Flugzeug her und hier drüber. Und wenn, dann fliegt man darüber und steht nicht darüber. Sondern ich war da über dem Haus und habe es mir von oben angeguckt. Und konnte Jesus zwar nicht sehen, aber ich wusste ganz genau, dass Jesus da ist. Und das hat mir einen tiefen Frieden vermittelt. Und Jesus hat mir gesagt, nun überleg doch nicht immer, wie du das hier hinkriegen sollst. Ich bin doch da. Und ich mache schon was. Er hat mir nie gesagt, was er hier macht. Das fiel nie. Aber ich habe mich jetzt beim Nachdenken darüber geärgert, dass ich mich manchmal habe entmutigen lassen, obwohl ich doch wusste, dass er hier macht, was er will. Das wird er auch weiter tun. Das gilt nicht nur für mich, so wie das in dem Text hier von Jesaja ist. Das gilt für einen persönlich, ja. Aber letztlich gilt's für alle. Dieses Bild gilt auch für diese Gemeinschaft weiter, wenn der jetzige Bote gerade mal weg ist. Und dann hilft mir nochmal das, was ich in den ersten Jahren erlebt habe, auch im Urlaub mit meiner Familie waren wir auf Fehmarn. Und ich bin mit meinem damals 10-jährigen Sohn am Strand entlang gelaufen. Einfach so ein bisschen da geschlendert, haben wir da uns ein bisschen hingestellt und geguckt, standen da so Arm in Arm mit unserem Ältesten. Und ich mich bewegte auch, ach Mensch, ey, irgendwie, was machen wir denn bloß und wie sollen hier Menschen zu Jesus finden und es ist so schwierig und man kommt kaum in Kontakt. Da war ich besonders damit konfrontiert, dass man ja kaum Kontakt überhaupt zu Menschen kriegte hier. Da, wo wir sonst die Möglichkeit hatten, beim Fußball in der Schule und so, war überhaupt gar kein Kontakt möglich. Und dann war da so ein so eine kleine Bucht da an der See und da war so ein Damm von Algen. Da hat man ja aus der Öfter, stört man sich beim Baden normalerweise dran. Wir wollten jetzt nicht baden, deswegen haben wir uns das in Ruhe angeguckt. Und da schwappen immer so die Wellen gegen. Und ich habe nur in mir so gedacht, ja, so kommt mir das vor. Man macht und macht und macht und nichts passiert. Der Damm bleibt weiter bestehen. Irgendwie ist hier eine Mauer um die Leute, die wollen nichts von Jesus hören. Irgendwann, als wir da so standen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da standen, fing es plötzlich an, dass an einer Stelle dieser Damm brach. Ganz langsam. Welle für Welle. Und dann wurde der, man weiß ja, beim Damm ist es so, wenn dann einmal ein Loch drin ist, dann wird das größer. Und ich dachte, Mensch, wäre das ein Bild, wenn Gott mir das jetzt sagen wollte, mach einfach weiter. Da wird schon was draus. Und dann sagt mein 10-jähriger Sohn, Papi, das ist doch wie bei uns. Keiner will was von Jesus hören, aber wenn wir weitermachen, dann kommen schon welche zum Glauben. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da spricht Gott durch deinen 10-jährigen Sohn, dem müsstest du was von Gott erzählen. Das bleibt, ihr Lieben. Gott wird das schon machen. Das ist ja keine Abschiedsrede heute, aber ich beschäftige mich im Moment damit, dass ihr da so mit befasst seid und auch getroffen von seid, von den Überlegungen, wie es in der Zukunft weitergeht. Und wir lassen uns einfach nicht entmutigen. Wir machen weiter und ihr macht bitte weiter. Es ist nicht umsonst. Mission mit Erfolg. Für Gott bist du unfassbar wertvoll. Deshalb will er dich gebrauchen. Er verbreitet seine Liebe in dieser Welt. Und du darfst in Wort und Tat dabei mitmachen. Wir machen nicht mit, weil wir erfolgreich sind, sondern weil er uns beauftragt. Erfolg ist, wenn er derjenige ist, dem man konsequent folgt. Amen.